man merkt, oje, okay, vielleicht ist meine Pornografienutzung ein bisschen too much oder anders, wie ich das von Freunden kenne.
Was sich sehr häufig zeigt, ist, dass sich die Sexualität total verändert.
Das muss man sich mal überlegen, dass durch Normen so eine Problematisierung entsteht, dass man am Ende in einer stationären Reha landet.
Psychoaktiv. Dein Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und wie ihr vielleicht jetzt gerade schon ein bisschen am Hall hört, sitze ich nicht zu Hause in meinem Kleiderschrank und nehme für euch eine Solo-Folge auf, sondern ich bin tatsächlich bei meinen ersten Arbeitgeber, und zwar in der Salus-Klinik Friedrichsdorf. Hier habe ich vor 7 Jahren als Sozialarbeiterin angefangen, habe hier auch meine Bachelorarbeit mit der damaligen Klinikleitung geschrieben. Also hier hat im Prinzip alles begonnen und ich bin super glücklich, wieder hier zu sein und Isabel Bengesser im Interview zu haben. Isabel Bengesser ist psychologische Psychotherapeutin im Bereich Verhaltenssucht. Hier ist sie auch die Teamleitung. Und genau, heute sprechen wir gemeinsam über Pornografie-Nutzungsstörung. Isabel, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, Steffi, für die Einladung. Ich freue mich auch total, dabei zu sein.
Damals, als ich vor 7 Jahren hier angefangen habe, da war meiner Meinung nach Pornografie-Nutzungsstörung noch kein großes Thema hier. Irre ich mich da oder ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe ja vor 14 Jahren ungefähr angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Und da hatten wir im Bereich Mediensucht nur vereinzelt Einzelpatienten und auch hier vor 5 Jahren waren das mal Patienten, die wegen Pornografienutzung oder Sexsucht zu uns kamen. Aber so seit etwa 1 bis 2 Jahren steigt die Anfrage massiv an. Das hängt auch damit zusammen, dass das Störungsbild immer mehr bekannt wird und dass Patienten sich auch vielleicht dadurch mehr trauen, sich an Beratungsstellen zu wenden, die sie dann an uns verweisen.
Wie entsteht es, dass dieses Krankheitsbild bekannter wird? Hat sich da irgendeine Änderung vollzogen? Woher kommt die erhöhte Sensibilität zu dem Thema?
Also es gibt immer mehr Forscher, die sich damit beschäftigen. Also es wird viel mehr wissenschaftlich publiziert in den letzten Jahren. Und es ist so, dass die WHO jetzt auch die Diagnose einer zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung als Impulskontrollstörung anerkennt. Und das war vorher einfach nicht so. Da haben wir Patienten mit Mediensucht oder auch Pornografienutzung als Impulskontrollstörung behandelt. Es gab keine eigene Diagnose dafür. Aber das ist jetzt anerkannt als Diagnose. Leider nicht unter den Suchterkrankungen, da sind wir sozusagen ein bisschen unglücklich, weil wir sehen ganz viele Parallelen zu Suchterkrankungen oder Verhaltenssüchten generell. Aber dadurch, glaube ich, kommt es mehr und ich glaube auch durch Öffentlichkeitsarbeit oder auch Videos in Social Media, wo sich eben Betroffene zeigen mit dem Störungsbild, trauen sich dann doch manche dann in die Behandlung.
Wie kann es denn sein, dass plötzlich eine neue Diagnose auftaucht? Also wird die dann in die ICD-10 mit eingefügt oder ist das jetzt sozusagen mit unserem neuen Diagnosesystem ICD-11 angedacht? Wie funktioniert das denn?
Also es ist so gedacht, dass es in das neue Diagnosesystem ICD-11 hinzugefügt wird. Vorher im ICD-10, nachdem wir diagnostiziert haben, gab es das nicht. Da haben wir eine Behelfsdiagnose genommen, nämlich die Impulskontrollstörung. Es bleibt jetzt als Impulskontrollstörung, aber es wird als eigenständiges Störungsbild benannt, als zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung. Und darunter fasst man im Moment dann auch die Pornografienutzungsstörung, wobei, wie gesagt, wir aus wissenschaftlicher Seite oder auch als Behandlerseite etwas unglücklich sind, dass es nicht unter den Bereich Verhaltenssüchte, den es jetzt auch im ICD-11 gibt, gefasst worden ist. Da muss man, glaube ich, noch viel forschen. Das ist auch sowas, was, wo es noch viel fehlt. Also muss noch viel untersucht werden, um das eindeutig dann bestimmen zu können.
Wenn ich die ICD-11 auch richtig verstanden habe, ist es auch so, dass die ICD-11 die Möglichkeit hat, sich auch ständig zu aktualisieren. Das heißt, das, was wir jetzt rausbringen, ich habe übrigens auch eine Folge zur ICD-11 zur Suchterkrankung rausgebracht, die verlinke ich euch auch mal in den Shownotes. Und da habe ich eben gelesen, dass es wirklich so ist, dass man da immer wieder neue Informationen reingießen kann und die viel flexibler gehandhabt wird wie die ICD-10.
Genau, es ist ein offenes Konzept.
Was ich auch sehr sinnvoll finde, weil ich meine, man hat so ein Diagnosesystem sehr, sehr lange. lange, dass man das wieder aktualisieren kann.
Ja, genau. Wir warten da jetzt auch wirklich schon sehr, sehr lange auf das neue Diagnosesystem und sagen wir mal, sind da nicht so ganz glücklich, immer noch mit den alten Diagnosen arbeiten zu müssen.
Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es total schade ist, dass es sich nicht in die Suchtdiagnosen einreiht. Kommen wir vielleicht mal ganz grundlegend dazu. Wie äußert sich eine Pornografie-Nutzungsstörung? An was merke ich das? Wie wird die definiert?
Also es gibt eine Menge Parallelen zu den Suchterkrankungen bei einer Pornografie-Sucht oder Pornografie-Nutzungsstörung. Und man kann so Kernmerkmale erkennen, dass es vor allem zu einem großen Kontrollverlust kommt, also was sozusagen die Dauer und die Häufigkeit des Konsums angeht. Also das heißt, jemand, der betroffen ist, nimmt sich zum Beispiel vor, nur eine Stunde zu konsumieren, schafft es aber nicht, kann den Konsum auch nicht unterbrechen, so wie er möchte, sondern muss weiter konsumieren. Und bei einigen ist es so, dass sie auch immer extremeres Material konsumieren und irgendwann auch vielleicht dann, und es sind aber nicht alle, das ist ein kleiner Teil, bei illegalen Seiten landen. Das ist also praktisch Kontrollverlust ist ein großes Thema. Ein weiteres Merkmal, woran man es gut erkennt, ist, dass der Lebensmittelpunkt sich total verschiebt. Also die Pornografienutzung nimmt einen immer größeren Bereich des Alltagslebens ein. Die sozialen Kontakte werden vernachlässigt. Freizeitverhalten, was vielleicht vorher noch vorhanden war, spielt keine Rolle mehr. Alltagsverpflichtungen oder Verpflichtungen am Arbeitsplatz sind nicht mehr so wichtig. Das Denken und das Verhalten wird völlig von der Pornografienutzung dominiert und es führt dann auch auf Dauer zu massiven negativen Konsequenzen. Und ich finde, daran erkennt man das auch sehr gut, dass die Betroffenen sehr unter dem Verhalten leiden und massive Beeinträchtigungen erleben. Und das ist auch was, woran man letztendlich einen Behandlungsauftrag dann ableiten kann. Es ist ja nicht so, dass jede Art von Pornografienutzung gleich eine Störung ist. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt eine Menge Menschen, also die Mehrheit nutzt es völlig problemlos. Ein kleiner Teil, das sind bei den Männern etwa 3-5% und bei den Frauen etwa 1-2%, nutzt Pornografie in einem süchtigen Bereich mit den Merkmalen, die ich beschrieben habe. Und für die brauchst du natürlich dann Behandlungsangebote.
Gibt es negative Konsequenzen, die dir in deinem klinischen Alltag am häufigsten begegnen oder die du als sehr, in Anführungszeichen, typisch für Menschen mit einer Pornografie-Nutzungsstörung erlebst?
Ja, also was sich sehr häufig zeigt, ist, dass sich die Sexualität total verändert über die Pornografienutzung. Das heißt, das Bild von Sexualität ist geprägt von den pornografischen Inhalten. Die Befriedigung mit normaler Sexualität findet eigentlich nicht mehr statt. Also viele berichten auch von Erektionsstörungen oder Ejakulationsstörungen und auch von einem fehlenden Lustempfinden bei einer real gelebten Sexualität. Und das Frauenbild ändert sich oft, wird sehr sexualisiert, worunter die Betroffenen durchaus auch leiden. Also das ist nicht so gewollt. Ja. Dann gibt es massive Partnerschaftskonflikte, wenn es eine Partnerschaft überhaupt gibt. Also wir haben auch Patienten, die so früh anfangen, Pornos zu konsumieren und sich so sehr darin zurückziehen, dass gar nicht erst eine Partnerschaft, eine Bindung oder reale Sexualität aufgebaut wird. Und bei Partnerschaftsproblemen brauchst Paarberatung. Wir führen hier in der Salus-Klinik auch Angehörigengespräche durch. Meistens brauchst du aber eine länger begleitende Paarbegleitung oder Sexualberatung. Dann gibt's eben massiven sozialen Rückzug, hatte ich ja schon gesagt. Viele sind sehr sozial isoliert als Folge, haben ihr Leben praktisch aufgegeben. Die, die noch einen Arbeitsplatz haben oder noch in Ausbildung sind, berichten, dass sie am Arbeitsplatz zum Beispiel sich oft nicht gut konzentrieren können, vielleicht weil sie sehr lange bis spät in die Nacht Pornos konsumiert haben oder weil sie gedanklich einfach auch mit Pornografie oder mit Verlangen beschäftigt sind, auch am Arbeitsplatz. Dann kommt es manchmal auch deswegen zu Konsum am Arbeitsplatz und das kannst du dir ja vorstellen, das hat auch Konsequenzen. Ne? Das kann zu Verwarnungen, Disziplinarverfahren oder auch zu Kündigungen führen. Viele berichten auch von psychischen Problemen. Das ist was wir hier auch unbedingt mitbehandeln. Also viele berichten begleitend depressive Verstimmungen. Was ich beobachte, sind massive Selbstwertprobleme, die auch schon lange bestehen. Viel Scham und Schuldgefühle, wo es eben darum geht, einen Umgang damit zu finden. Und bei einem Teil, bei dem Pornografienutzung mit exzessiver Masturbation verknüpft ist, gibt es auch gesundheitliche Folgen wie Entzündungen zum Beispiel im Genitalbereich. Also es ist ein, sagen wir mal, vielfältige Folgen, die durch Pornografienutzung entstehen können.
Aufmerksame Hörer und Hörerinnen werden es wahrscheinlich auch gemerkt haben, wirklich viele Parallelen, die man auch bei stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen eben einfach auch merkt. Also es ist sehr offensichtlich. Wo ich gerade meine Ohren gespitzt habe, du meintest ja, dass Männer eben Frauen sehr sexualisieren. Wie ist es denn andersrum, also dass Frauen Männer sexualisieren? Wir hatten ja 1-2%, glaube ich, wo du meintest, dass auch Frauen Pornografie in einem störungsrelevanten Rahmen nutzen. Also haben wir das auch andersrum oder gibt es da nicht so was Spezifisches?
Das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich kann ich dazu gar nichts sagen, weil ich bisher ausschließlich Männer behandelt habe mit einer Pornografienutzungsstörung. Und mir ist jetzt auch keine Studie irgendwie bekannt, die beschreibt, wie sich die weibliche Sexualität durch Pornografienutzung verändert.
Das ist total spannend. Wie kommt das denn, dass du nur Männer behandelt hast? Also ich merke zum Beispiel auch, als ich damals in der Drogenberatung gearbeitet habe, 80% meiner Klienten waren Männer. Ich meine, so rein störungstechnisch sind Männer auch mehr von Sucht betroffen. Bei der Pornografie hatten wir das jetzt eben gerade auch. Aber gibt es vielleicht auch für Frauen besondere Hürden, nochmal Hilfe zu nehmen, die jetzt halt geschlechtsspezifisch sind? Oder kann man da auch nicht wirklich was sagen?
Also ich glaube, ich spekuliere jetzt und würde denken, dass das Schamgefühl wahrscheinlich noch höher ist.
Was man bei Pornografie häufig hat, und das ist mir auch in der Beratung begegnet, du meintest ja auch vorhin, die meisten Menschen nutzen Pornografie, ohne dass es störungsrelevant ist. Nun ist es aber auch so, dass aufgrund von verschiedenen persönlichen Haltungen oder religiösen Hintergründen Pornografie sehr früh auch als Problem wahrgenommen wird. Ich habe da nämlich auch ein Fallbeispiel mitgebracht, wo ich gerne mal deine Einschätzung wissen wollen würde. Beziehungsweise habe ich sogar zwei Fallbeispiele. Das erste ist, dass vor ein paar Jahren ein junger Mann, ein muslimischer Mann, zu mir in die Beratung gekommen ist und der hat extremst stark darunter gelitten, dass er Pornografie konsumiert hat, weil es seinem Glauben widerspricht. Und der Leidensdruck war enorm und seine Idee war auch so ein bisschen, kannst du nicht irgendwie mir eine Pille geben, die dieses Bedürfnis nach Pornografie und Masturbation abdreht? Und so von der Frequenz her war es so alle 2-3 Wochen, also es ist nicht eine sehr hohe Sequenz, aber dann auch mit einem gewissen Kontrollverlust. Also das hieß dann auch schon 3-5 Stunden, also relativ lange. Und ich tue mir genau bei solchen Fällen extremst schwer, weil mit meinem westlichen Ansatz würde ich wahrscheinlich viel in Richtung Akzeptanz der eigenen Sexualität, Masturbation, Selbstbefriedigung als Teil der Lust gehen, was ja sich laut diesem jungen Mann seinem Glauben ausschließt, dass das nicht vorhanden ist und dass Sexualität nur mit der Ehefrau erlebt werden darf. Wie geht man damit um? Ich kann mir vorstellen, dass genau solche Fronten häufig aufeinandertreffen.
Ja, vereinzelt haben wir auch solche Fälle, die praktisch entweder zu uns kommen, weil der Pornografiekonsum nicht ihren Wertvorstellungen oder den erlebten Normen entspricht. Oder ein anderer Fall, den ich erlebt habe, der auch in die ähnliche Richtung geht, war ein Patient, der homosexuelle Neigungen hatte und sich aber nicht geoutet hat und in einer heterosexuellen Beziehung gelebt hat und eben homosexuelle Pornografie konsumiert hat, dann erwischt wurde von der Ehefrau und dann praktisch das sehr problematisiert wurde und dann zu uns in die Therapie kam. Und solchen Patienten würde ich nicht die Diagnose von einer Pornografienutzungsstörung geben, sondern gemeinsam gucken, okay, was ist ein realistisches Ziel und wo kommt das Leiden her? Natürlich entscheidet jeder Betroffene selber, wie möchte er denn mit Pornografie umgehen. Und wenn der Patient, den du jetzt beschrieben hast, aufgrund seines religiösen Hintergrunds keine Pornografie nutzen möchte, dann letztendlich muss man es auch respektieren. Aber ich würde, glaube ich, auch so vorgehen, dass ich eher sexuelle Wünsche, den Wunsch nach Selbstbefriedigung normalisieren würde und in Richtung Akzeptanz arbeiten würde. Und vielleicht gemeinsam schauen, wie der Betroffene seine eigenen Werte und Bedürfnisse entwickeln kann und auch sein Leben danach ausrichten kann, anstatt sich eben von, sagen wir mal, Normen und externen Wertvorstellungen so sehr beeinflussen zu lassen, dass auch so ein hoher Leidensdruck entsteht.
Ich finde es ganz spannend, dass du eben auch gemeint hast, dass wirklich auch, und das muss man sich mal überlegen, dass durch Normen und Regeln so eine Problematisierung entsteht, dass man am Ende in einer stationären Reha landet. Das muss man mal gucken, weil das ist ja schon eigentlich eine sehr hohe Hürde. Wenn man lange im ambulanten Bereich gearbeitet hat, merkt man eben, was für ein kleiner Teil von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen tatsächlich erst in die stationäre Reha gehen. Und bei Substanzgebunden hat man dann meistens sehr komplexe oder hohe Konsummuster. Und dass aber bei Pornografie wirklich auch Menschen aufgrund einer hohen Problematisierung von Sex oder auch die Problematik, Sexualität auszuleben, weil halt eine gewisse Aufklärung nicht besteht, weil man Seiten von sich unterdrückt, dass man dann eher bereit ist, sich zu pathologisieren, also sich als krank anzusehen, als sich mit der Sexualität als normalen Teil von einem auseinanderzusetzen.
Ja, ich denke, das ist ein großes Thema. Einerseits ist es auch ein Widerspruch, finde ich, weil es so viele Internetseiten gibt, die eben pornografiebezogen sind. Wie gesagt, man kann nachweisen, dass die Mehrheit irgendwann in ihrem Leben auch Pornos nutzt. Aber gleichzeitig wird es oft zu tabuisiert. Und vermeintliche normale, in Anführungszeichen, also normale Sexualität irgendwie beschrieben. Aber es gibt es ja letztendlich nicht, sondern jeder muss für sich selber entscheiden, wie möchte ich Sexualität leben und auch wie möchte ich Pornografie nutzen, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, über legale Angebote auch spricht.
Ne? Ja, und das an sich hat auch das, was du beschrieben hast, von mein zweites Fallbeispiel ein bisschen beantwortet, weil was ich auch noch sehr häufig mitbekommen habe, dass eben in Partnerschaften, ne, was bedeutet Fremdgehen, ist Pornografie, schauen schon Fremdgehen, man auch da schnell in eher ein Krankheitsbild rutscht, anstatt ins Gespräch zu gehen von, hey, was ist in unserer Beziehung okay, was sind unsere eigenen sexuellen Bedürfnisse, was ist unser Gefühl nach Selbstbefriedigung und da wirklich offen in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, da haben wir als Gesellschaft auch echt noch viel zu tun, zu lernen, entspannter und offener mit Sexualität umzugehen.
Ja, ich glaube, es ist nicht gut gelernt, über sexuelle Bedürfnisse zu sprechen, in Partnerschaften zu sprechen, so dass es in sich reingefressen wird und irgendwann halt über Pornografiekonsum vielleicht versucht wird, bestimmte Bedürfnisse auszuleben, weil mit der Partnerschaft oder mit der Partnerin nicht drüber gesprochen werden kann.
Als du darüber gesprochen hast, wie Pornografiesucht sich definiert, hast du gemeint, dass sich der Inhalt steigern kann. Und im klinischen Alltag oder auch in der Drogenberatung, wenn ich einen Sozialbericht schreiben darf, macht man ja häufig Suchtverläufe und schaut das an. Und man merkt ja schon eine gewisse Steigerung bei substanzgebundenen Süchten. Wie ist es denn bei Pornografie? Du meintest auch, dass sich die Inhalte verhärten können. Wie schaut denn da so eine Entwicklung aus? Was erlebst du da in deinem Alltag?
Also es ist nicht unbedingt bei allen so, aber beim Teil der Patienten ist es so, dass anfangs, sagen wir mal, Softcore-Pornografie konsumiert wird, dann Hardcore und dann geht es in immer, aufgrund von so einem Neugiererleben, Suche nach immer neuem, immer aufregendem Material, geht es an teilweise auch in illegale Bereiche. Obwohl, also zum Beispiel werden dann manchmal kinderpornografische Seiten konsumiert, obwohl keine Pädophilie vorliegt. Und das muss man diagnostisch sich sehr genau dann angucken, wenn solche Patienten in die Behandlung kommen. Das machen wir hier auch bei uns, dass wir Vorgespräche führen, weil wenn eben eine Pädophilie doch vorliegen sollte, dann brauchst du einen anderen Behandlungsansatz, als den wir hier in der Salus-Klinik haben.
Wieso?
In den Gruppen, in denen die Patienten sind, also in denen die Patienten mit Pornografie-Nutzungsstörung sind, sind Patienten, die komorbid oft auch einen sexuellen Missbrauch erleben. Das ist tatsächlich so, dass es manchmal so ist, dass Menschen in der Kindheit und Jugend sexuell missbraucht werden und dann selber Pornografie konsumieren. Und die sind auch bei uns in den Gruppen. Und ich finde das unstimmig, wenn wir sozusagen die Patienten dann mischen. Und es gibt gute Projekte, gute therapeutische Angebote für Patienten mit pädophilen Neigungen, wie zum Beispiel das Projekt Kein Täter werden. Es gibt einzelne Stellen in Deutschland, Ambulanzen in Deutschland, die da Anlaufstellen sind und dann auch weiter in die Behandlung vermitteln.
Das ist absolut nachvollziehbar, dass man da eben auch Patienten, die einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, auch schützen muss und da nicht ungewollt mit einem Trauma so stark konfrontieren möchte.
Genau.
Werbung. Eine Kollegin von mir hat auch die Fachstelle Verhaltenssucht in der ambulanten Beratung übernommen und sie hatte mir damals erzählt, und das würde mich mal interessieren, ob du das genauso beobachtest, dass ein typisches Merkmal in der Suchtentwicklung ist, dass man nur noch auf ja gewisse Höhepunktszenen bei pornografischen Inhalten springt. Das heißt, nehmen wir mal an, man macht eine Session und anstatt ein Video zu gucken, schaue ich ganz viele, aber immer nur so einen kleinen Ausschnitt, wo eine gewisse Szene, meistens so die Höhepunktszene, gezeigt wird. Beobachtest du das genauso?
Ja, also das beschreiben die Patienten genauso, dass es viele, viele kleine Clips oder Videoausschnitte sind mit bestimmten Szenen, die eben besonders erregend für die Patienten sind. Was meistens beschrieben wird, ist, dass der Orgasmus versucht wird, möglichst lange hinauszuzögern. Das heißt, es kann auch durchaus mehrere Stunden dann gehen, verbunden auch mit Masturbation.
Du meintest ja schon, es wird immer mehr dazu publiziert, aber die Forschung ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig weit bei dem Thema. Trotz allem wird mich das interessieren, was denn eventuell so hirnphysisch passiert oder ob man das mit irgendwas vergleichen oder einordnen kann, weil dass man eine depressive Verstimmung bekommt, wenn man ganz lange den Orgasmus rauszögert, das hört sich für mich ein bisschen an mit dem Äquivalent, als wenn man Substanzen konsumiert, die sozusagen sehr viele Glückshormone ausstoßen und man danach sozusagen ja wie ausgetankt ist.
Ja. Es gibt in dem Bereich einiges an Forschung, aber es ist noch nicht so, dass die Reise hier zu Ende ist. Also was die Studien, vor allem bildgebende Studien, bisher zeigen, ist, dass es viele Parallelen zu Suchterkrankungen, zu substanzbezogenen Abhängigkeiten gibt. Das heißt, dass das Belohnungszentrum im Gehirn auch bei Pornografie-Nutzungsstörung die zentrale Region vermutlich ist, die auf sexuelle Reize stark reagiert mit eben Ausschüttung zum Beispiel von Dopamin, was dann eben auch euphorisierend und kickerlebend erlebt wird von den Patienten.
Gibt es denn nach einer Session so ein gewisses Erleben von einem Hangover, dass man total fertig ist? Oder wie läuft das bei einer Pornografie-Session?
Also es gibt Unterschiede zwischen den Patienten, so wie ich das hier berichtet bekomme. Ein Teil der Patienten braucht sozusagen keine Erholungsphase nach dem Orgasmus, sondern kann direkt weiter konsumieren. Ein anderer Teil kippt in der Stimmung sehr stark nach dem Konsum und rutscht dann in Selbstvorwürfe und Selbstzweifel und ist mit ganz viel Scham verknüpft. Und es dauert dann auch eine ganze Weile, da wieder rauszukommen.
Okay, das ist also sehr unterschiedlich.
So nehme ich es zumindest wahr, genau.
Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, was die Forschung dementsprechend auch nachliefern wird, weil das ist ja, wie du schon öfters beschrieben hast, ein recht neues Feld.
Absolut, also da brauchst du auch noch ganz viel Forschung, um das wirklich mit Sicherheit alles benennen zu können. Genau, es sind jetzt eher Beobachtungen oder einige Studien, die gut sind, die dazu Aussagen machen.
Was mich nun auch interessieren würde, ist, ob du vielleicht präventive Maßnahmen kennst oder Dinge, die eine Person tun kann in, sagen wir mal, frühen Stadien. Man merkt, oje, okay, vielleicht ist meine Pornografienutzung ein bisschen too much oder anders, wie ich das von Freunden kenne, dass man tun kann, um eine Sucht zu prävenieren.
Also ich kenne für Erwachsene jetzt kein publiziertes Präventionsprojekt oder Konzept. Ich weiß, dass es im Kinder- und Jugendbereich schulpsychologische Konzepte gibt. Aber was sozusagen man aus dem Störungsbild ableiten kann, was präventiv vermutlich hilfreich sein könnte, ist erstmal genau für sich darauf zu achten, welche Funktionalität der Pornografiekonsum hat. Und wenn man wahrnimmt, dass die Pornografie letztendlich dazu dient, alle Bedürfnisse, also Bedürfnis nach Selbstwert, nach Bindung, Nähe, nach Kontrolle und Orientierung im Leben oder nach Lustgewinn oder Unlustvermeidung, wenn es dazu nur noch die Pornografie gibt, um das zu befriedigen und man keine anderen Strategien und Dinge mehr im Leben hat, dann ist absolut Alarm angesagt. Und ich glaube, präventiv sollte man schauen, dass man seine unterschiedlichen Bedürfnisse mit verschiedenen Dingen befriedigt. Das kann auch mal Pornografiekonsum sein, aber letztendlich sollte man über eine Bandbreite an Emotionsregulations- und Stressregulationsstrategien verfügen und vielleicht auch Sexualität so leben, dass sie nicht immer im Geheimen stattfinden muss, dass sie nicht so schambesetzt sein muss und dass man nicht in negative Folgen reinrutscht, wie eben Patienten, die eine Pornografie-Nutzungsstörung haben, das erleben.
Ah, das finde ich total spannend. In meiner einen Podcast-Folge, Wie wird man nicht süchtig, habe ich genau so ein Modell vorgestellt, dass, wenn man psychoaktive Substanzen konsumiert, dass es immer Sinn macht, eine Art Konsumreflexion wirklich regelmäßig zu machen. Das heißt, ich schaue mir wirklich an, zu was nutze ich psychoaktive Substanzen, und dann schaue ich mir mit dem Konsumziel an, was mache ich noch, um einfach zu gucken, habe ich überhaupt eine Lebensbalance? Und wo ich gar nicht dran gedacht habe, weil Verhaltenssucht noch nie mein Spezialgebiet war, aber total logisch, dass ja genau in so einer Konsumreflexion Pornografie mit reinspielen könnte und wahrscheinlich auch andere Aspekte, die dann eher in die Verhaltenssuchtlinie mit reinfällt, dass man sich genauso schauen kann, was für eine Funktionalität hat die Pornografie für mich? Mache ich noch andere Dinge, um genau das zu erreichen? Und das immer wieder zu prüfen, und das zählt dann, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, nicht nur für psychoaktive Substanzen, sondern eben auch für Pornografie.
Ja, ich glaube, ich würde es generell für wichtig halten, dass man immer wieder auch sich prüft, wie gehe ich denn mit mir selber um? Wie fürsorglich bin ich mit mir und sind meine Bedürfnisse erfüllt und wie erfülle ich die? Und wenn Bedürfnisse nur mit einer Sache befriedigt werden, dann ist es, glaube ich, relativ egal, ob das Drogen sind, Alkohol oder bestimmte Verhaltensweisen, dann kann das gut nach hinten losgehen, wenn man tatsächlich dann nichts anderes mehr hat. Und deswegen würde ich das so einordnen.
Absolut. Und ich finde, man schaut halt immer vor allem bei so Verhaltensweisen, die auch zu gewissermaßen pathologisiert ist, immer so auf diesen Erkrankungsaspekt. Aber Schritt eins ist nicht, sich zu fragen, Erkrankung ja oder nein, sondern Lebensbalance ja oder nein. Weil, was ich auch immer stark betone, Sucht ist nicht eine Klippe, wo man drüber stürzt, sondern hat immer einen Verlauf, der vorher kommt, eine Entwicklung, die vorher kommt. Und hier ist eben immer wieder die Möglichkeit, auszusteigen aus einer Entwicklung, die vielleicht eine Balance stört. Schauen wir doch vielleicht jetzt mal rein. Ich merke, okay, ich habe ein Problem. Ich bin wirklich in einem Bereich, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht eine Pornografie-Nutzungsstörung und ich möchte mich jetzt um mich kümmern. Was mache ich?
Also in der Regel erfolgt die Zuweisung über Suchtberatungsstellen, die sich mittlerweile immer besser mit diesem Thema auskennen und dafür auch Beratungsangebot haben. Es ist aber auch manchmal so, dass Patienten sich zum Beispiel an niedergelassene psychologische Psychotherapeuten oder psychiatrische Institutsambulanzen wenden oder zum Beispiel in einer psychiatrischen Klinik aufgrund anderer Störungen sind und auch von dort aus dann die Vermittlung in eine ambulante oder stationäre Reha aufgrund der Pornografie-Nutzungsstörung erfolgen kann. Also es gibt verschiedene Wege. Aber wenn man jetzt selber sich fragt, was mache ich denn jetzt mit dem Problem, dann ist eigentlich der einfachste Weg, glaube ich, über die Suchtberatungsstelle.
Bevor wir gleich über euer stationäres Angebot sprechen, würde mich mal interessieren, ambulante Reha, meintest du gerade? Ich glaube, ambulante Rehabilitation ist tatsächlich relativ schwierig mit einer Pornografie-Nutzungsstörung und mit Verhaltenssucht per se zu bekommen, weil es gibt erstmal nicht so viele ambulante Rehas, das sind relativ begrenzt die Plätze und ist auf gar keinen Fall flächendeckend in Deutschland vorhanden. Das ist das nächste Problem. Aber Verhaltenssüchte sind da eher auch noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und ich glaube, das liegt vor allem auch daran, dass ja auch die Pornografienutzungsstörung keine Sucht ist oder nicht als Sucht klassifiziert ist, sondern eben als Impulskontrollstörung, oder?
Ja, genau. Also das ist ein ganz zentrales Problem, was wir mit den Verhaltenssüchten haben. Und man sozusagen immer im Einzelfall es ausprobieren muss. Ein Teil der Patienten hat komorbid zur Pornografie-Nutzungsstörung, oft auch eine substanzbezogene Störung, sodass wir darüber dann zum Beispiel ambulante Reha beantragen können. Also den Weg versuchen wir dann auch zu gehen, im Anschluss an eine stationäre Reha zum Beispiel. Das geht aber, die Verhaltenssüchte sind da wirklich schlecht aufgestellt. Und es liegt, wie du schon gesagt hast, daran, dass bisher nur die Glücksspielstörung und die Computerspielstörung als Verhaltenssüchte im neuen ICD-11 anerkannt werden. Alle anderen Verhaltenssüchte, wie auch zum Beispiel die Kauf-Shopping-Störung und eben die Pornografie-Nutzungsstörung, sind darunter noch nicht subsumiert. Und deswegen haben die Patienten es wirklich schwerer, Angebote zu kriegen, obwohl die Störungsbilder der Sucht sehr stark ähneln und die Patienten auch suchtspezifische Angebote brauchen dafür.
Und da kommen wir halt auch zu so einem sehr allgemeinen, ja, ich sage immer, es ist ein Problem und irgendwie auch ein Vorteil, und zwar die starke Trennung zwischen Suchthilfe oder suchtbezogene Behandlung und Psychosomatik. Also man kriegt längere Kostenzusagen von der deutschen Rentenversicherung bei Suchterkrankungen. Es gibt mehr Rehas. Es ist meiner Meinung nach aus Sicht von der Drogenberatung auch leichter, eine Überweisung in die Reha zu bekommen. Das ist mein sehr subjektiver Eindruck, dass es leichter ist, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung in eine erste Reha zu bringen, eine Suchtreha, als Menschen mit einer psychosomatischen Störung in die erste psychosomatische Reha. Das ist aber ganz persönlich mein Eindruck gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das flächendeckend so ist. Aber das ist erstmal der große Vorteil, den wir im Suchthilfesystem haben. Man hat längere Kostenzusagen und ein gut ausgebautes Hilfesystem, was aber hier in dem Bereich natürlich einen negativen Aspekt rausholt, dass wenn man keine Sucht hat, aber irgendwie ja eine Erkrankung hat, die in dieses Suchtspektrum passen könnte, was man bei Verhaltenssucht hat, dass es da sofort Probleme auch mit den Kostenträgern gibt und man da echt gucken muss, wie es weitergeht. Und vielleicht zum Vergleich für die Zuhörerschaft, bei Alkoholabhängigkeit bekommt man in der Regel zwischen 12 und 15 Wochen und bei illegalisierten Substanzen kann man bis zu 26 Wochen Kostenzusage bekommen. Also da sieht man einfach, dass das bei Verhaltenssüchten noch viel niedriger angesetzt wird. Und das liegt eben ganz genau daran, dass es eben diese Unterscheidung gibt zwischen suchtbezogenen oder stoffgebundenen Störungen und Verhaltenssüchten. Und wie ist es denn eigentlich, Isabel? Könnte dann eine Pornografienutzungsstörung auch in der ambulanten Psychotherapie therapiert werden? Weil das ist ja bei substanzbezogenen Störungen eher schwierig.
Also ich denke schon, dass es in manchen Fällen möglich wäre, es ambulant zu behandeln. Ich mache eher die Erfahrung, dass viele psychologische Psychotherapeuten die Patienten eher ablehnen, weil sie vielleicht noch nicht so richtig über das Störungsbild Bescheid wissen oder es vielleicht auch nicht so richtig ernst nehmen. Also wir haben Patienten, die zu uns in die stationäre Behandlung kommen, die berichten, dass sie weggeschickt worden sind mit der Aussage, ach, Pornos nutzt doch jeder, ist doch nicht so schlimm. Und da fühlen sich Patienten einfach in ihrem Leidensdruck, der ja schon da ist, nicht so richtig ernst genommen. Und es gibt aber Patienten, wo ich schon sagen würde, die sollten in eine stationäre Behandlung gehen, die dann zum Beispiel durch die Pornosucht sich so sozial zurückgezogen haben oder auch am Arbeitsplatz nicht mehr leistungsfähig sind, dass man da wirklich auch einen Wechsel des Settings braucht oder wo zu Hause einfach auch alles verknüpft ist mit dem Pornokonsum, dass die wirklich mal raus müssen.
Das ist ja eine mega, mega krasse Aussage, wenn man sagt, naja, Porno schaut ja jeder. Ist ja an sich erstmal keine Lüge, aber für mich ist das so ein bisschen das Pendant, wie wenn man sagen würde zu jemandem, der an einer Depression leidet, naja, schlechte Laune hat ja jeder. Das ist schon eine ziemliche Negierung des Störungsbildes. Das finde ich schon echt krass. Ich habe manchmal so auch das Gefühl, dass das Thema Sex im Allgemeinen, jetzt halt nicht nur auf Pornografie, sondern wirklich das Auseinandersetzen mit Sex, Sexualität und vielleicht bestimmte Störungen im Bereich auch manchen Psychotherapeuten oder Psychotherapeuten eher schwerfällt, weil man natürlich dann auch selbst sehr entspannt über Sex reden können muss, um sowas zu behandeln. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass man das üben muss, über Sexualität auch in der Psychotherapie zu sprechen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, nicht nur im Bereich Pornografienutzungsstörung, weil eben auch in vielen verschiedenen anderen Bereichen Sexualität eine große Rolle spielt oder auch sexuelle Funktionsstörungen ein Thema sind, die aber aufgrund von Scham oft auch nicht benannt werden. Also ich denke eigentlich, dass eine Sexualanamnese auch in einer ambulanten Therapie oder auch bei anderen Störungsbildern mit dazugehören sollte.
Und da haben wir ja auch den ganz wichtigen Aspekt mit dabei, dass, naja, wenn man jemanden mit einer Pornografienutzungsstörung hat oder mit einer sexuellen Funktionsstörung, wenn man da eben selbst als Therapeutin sehr verhalten fragt, dass das natürlich auch schamaktualisierend ist. Und das sind eh häufig so schambesetzte Themen, vor allem wenn man, keine Ahnung, auch Filme schaut, die vielleicht pornografische Inhalte zeigen, die als abstoßend in Anführungszeichen jetzt bewertet werden können und dass das halt ganz viel Scham ausrufen kann. Und wenn man da natürlich als Therapeutin auch sehr viel Scham empfindet und das offen zeigt, dann wird die Scham ja im Allgemeinen größer und ist dann für den Klienten eher kontraproduktiv.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es wichtig ist, ein offenes und nicht wertendes Umgehen mit dem Thema auch dem Patienten deutlich zu machen, damit eben erstmal auch die Scham überwunden werden kann. Das ist schon schwierig für die Patienten. Deswegen brauchen die da auch ein bisschen Unterstützung. Man muss schon deutlich das Signal geben, dass man das Verhalten nicht wertet.
Aber im Prinzip kann man dann auch zum Bereich ambulante Psychotherapie das zusammenfassen, dass wir das eigentlich ähnlich haben wie bei den substanzbezogenen Störungen, dass das einfach, wenn man nicht eh mal in dem Bereich gearbeitet hat, in der Psychotherapieausbildung, das nur ein ganz, ganz kleiner Teil ausmacht. Und dann wissen wir ja auch, dass Pornografienutzungsstörung auch eher ein neues Feld ist, wo noch nicht so viel erforscht wird und das einfach zu sehr viel Unsicherheit auch im ambulanten Bereich führt.
Ja, das denke ich schon. Und ich glaube, dass da einfach auch noch mehr Schulung braucht, dass sich mehr Therapeuten trauen, in dem Bereich tätig zu werden. Und wenn man mit den Patienten mal arbeitet, dann merkt man, dass es wirklich auch ein interessantes Feld ist. Und die Patienten sind total dankbar, wenn sie therapeutische Angebote kriegen. Und also ich mache gute Erfahrungen in der Arbeit mit den Patienten. Macht auch Spaß, mit denen zu arbeiten.
Genau, und dann wollen wir da genau mal ansetzen, dass du ja eben sagst, es macht dir auch sehr viel Spaß, mit den Patienten und Patientinnen zu arbeiten. Und zwar die Arbeit hier in der Salus-Klinik und wie die ausschaut. Und vielleicht möchtest du uns einfach mal einen Einblick darin geben, was eine Patientin oder ein Patient hier erwarten kann, wenn er sich für eine Behandlung bezüglich Pornografienutzungsstörung entscheidet.
Also bei uns ist es so, dass wir die Patienten erstmal auch, wie schon gesagt, ja nicht wertend empfangen, sondern dass es uns erstmal darum geht, die Patienten kennenzulernen und erstmal in Kontakt zu kommen und erstmal überhaupt zu verstehen, was bringen die Betroffenen mit. Und dann geht es eben darum, einmal suchtspezifische Therapieelemente mit den Patienten zu erarbeiten. Da unterscheidet sich die Therapie gar nicht so sehr zu den Behandlungsangeboten, die man so aus dem suchtspezifischen Bereich kennt. Das heißt, wir besprechen erstmal mit den Betroffenen, wo wollen sie überhaupt hin, was die Pornografienutzung angeht. Ein Teil ist sehr klar entschieden und möchte komplett abstinent werden von Pornonutzung. Ein anderer Teil ist da noch ambivalent und da wir das ja auch nicht bewerten, gucken wir ja auch erstmal, was möchte denn der Patient? Und dann schauen wir, wie bauen wir das gemeinsam auf? Und wenn jemand abstinent sein möchte von Pornografienutzung, dann gibt es bestimmte Dinge, die man dann etablieren kann. Man sagt dazu auch Stimuluskontrollstrategien, dass man zum Beispiel erstmal guckt, wenn auf dem Smartphone viel konsumiert wurde, wie richte ich denn mein Smartphone ein, damit ich da nicht mehr Zugang drauf habe, zum Beispiel eben durch Sperrprogramme oder so Kinderschutzprogramme. Dann löschen wir möglicherweise vorliegende Sammlungen auf dem PC. Also viele Patienten legen über Jahre ja ganz viele Sammlungen auch an, die sollten dann entfernt werden. Und für manche Patienten bietet sich es auch an, erstmal komplett abstinent von allen Medien zu sein, weil viele berichten, dass sie halt, wenn sie keine Pornos nutzen, dann vielleicht viel auf YouTube unterwegs sind oder auf anderen Kanälen und manchmal da auch Trigger erleben, sodass sie immer wieder auch in rückfälliges Verhalten reinrutschen. Dann geht's drum zu erarbeiten, wie gehe ich denn mit Verlangen nach Pornografiekonsum um und entwickeln da eben auch Skills zum Beispiel, also Ablenkungsstrategien oder Notfallpläne. Also es ist ganz, ganz ähnlich zum normalen Suchtbehandlungsprogramm. Und dann ist uns natürlich auch wichtig zu verstehen, warum jemand Pornografienutzungsstörung entwickelt hat, also was so die emotionalen Hintergründe sind, welche Gefühle damit reguliert wurden. Manche Patienten haben selber einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder Jugend erlebt, das braucht natürlich auch Behandlung oder bringen zusätzlich andere psychische Erkrankungen mit, die wir uns hier natürlich auch anschauen. Und ein großer Bestandteil der Behandlung ist auch der Umgang mit Sexualität. Sexualität hat ja aufgrund der Pornografienutzung vor allem im virtuellen Raum stattgefunden. Reale Sexualität wird kaum noch oder nicht mehr als lustvoll erlebt. Und daher geht's darum, gemeinsam zu schauen, wie soll denn überhaupt reale Sexualität aussehen, was soll dazugehören, welche Wünsche bestehen, wenn eine Partnerschaft besteht, habe ich denn diese Wünsche schon kommuniziert? Oft fand es also Gespräche über Sexualität oder sexuelle Bedürfnisse hat lange nicht mehr statt. Und dann finden hier auch Paargespräche statt, wo wir gemeinsam gucken, wie können beide wieder miteinander, auch was Sexualität angeht, einen Weg finden. Oft gibt es natürlich auch ganz, ganz starke Partnerschaftskonflikte. Auch die sind dann Thema in der Therapie. Manchmal empfehlen wir da auch eine Paarberatung oder eine Sexualtherapie im Anschluss an die stationäre Behandlung.
Wie viele Paargespräche sind denn während so einer Behandlung möglich? Weil ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr Einzugsgebiet komplett Deutschland.
Ja, genau. Also tatsächlich können wir hier keine Paartherapie machen, wie man es so sich vielleicht vorstellt, sondern was wir machen können, sind ein, vielleicht auch mal zwei Paargespräche, wo wir gemeinsam schauen, wie zeigt sich das Problem und was braucht es, um damit umzugehen. Und dann, wenn man merkt, dass man mit zwei Gesprächen da nicht weiterkommt, dann empfehlen wir einfach auch eine Paarberatung.
Ist die Behandlung einer Pornografienutzungsstörung immer komplett abstinenzorientiert?
Es gibt noch keine wissenschaftlichen Hinweise, dass unbedingt die komplette Abstinenz von Pornografie die Lösung sein muss. Es gibt durchaus Betroffene, die sich dafür entscheiden, Pornografie weiter zu nutzen. Dann ist es aber wichtig, den Kontext und den Umgang damit zu verändern. Also in der Suchtentwicklung war die Pornografienutzung meistens im Geheimen mit ganz viel schlechten Gewissen verbunden und nicht eingebettet in die Beziehung. Und jetzt würde es eher darum gehen, vielleicht mit der Partnerin gemeinsam über die Pornografienutzung zu sprechen und gemeinsam in die Sexualität einzubinden.
Die Behandlungen im Suchtbereich sind in der Regel gruppenbasiert, genauso wie auch hier. Und du leitest ja den Bereich Verhaltenssucht. Wie ist es denn dann? Sind dann alle Menschen mit den verschiedenen Verhaltenssüchten gemeinsam in der Gruppe oder ist es dann geteilt in eine Pornografienutzungsstörung, Glücksspiel etc.? Wie ist es denn aufgeteilt?
Also bei uns ist es so aufgeteilt, dass wir zwei Bezugsgruppen im Bereich Verhaltenssucht haben, in denen erstmal alle Verhaltenssüchte gemeinsam sind. In der einen Bezugsgruppe sind neben den Verhaltenssüchten auch noch Patienten, die zusätzlich eine Substanzabhängigkeit haben. In der anderen Bezugsgruppe sind die Patienten, die ausschließlich eine Verhaltenssucht haben und mit einer psychosomatischen Kostenzusage zu uns kommen. Und wir behandeln eben neben Pornografienutzungsstörung auch Glücksspielstörungen, Kaufshoppingstörungen und Mediensüchte aller Art. Und dann haben wir zusätzlich zu den Bezugsgruppen, wo es eben um allgemeine Themen geht, um Gefühlsregulation, um biografische Themen, um suchtspezifische Themen, haben wir eben noch spezielle Indikativgruppen, wo wir für jede Verhaltenssucht eine Indikativgruppe haben, also Glücksspiel, Kaufen und Medien und in der Mediengruppe auch die Pornografienutzungsstörung. Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass wir ausschließlich Patienten mit Pornografienutzungsstörung innerhalb der Mediengruppe haben, sodass die Patienten auch spüren und sehen, dass sie nicht alleine mit dem Thema sind und sich da wirklich gut austauschen können.
Was ich mir aber vorstellen kann, ist natürlich bei einer Pornografienutzungsstörung, wenn Menschen mit anderen Verhaltenssüchten, die eben nicht sexbezogen sind, zusammen in der Gruppe ist, dass das wieder ein Schamthema ziemlich hochhalten kann, weil man ja dann schon aufgrund seiner Störung sehr intime Dinge preisgibt, weil das eben Teil der Störung ist. Das habe ich ja beim Glücksspiel in dem Sinne nicht, weil das ja nicht an meine Sexualität geht. Wie funktioniert das? Wie geht's den Patienten dabei?
Also die Patienten benennen schon, dass es in anderen Gruppen, die jetzt nicht spezifisch sind für die Pornografienutzung oder für den Medienkonsum, für sie nicht so einfach ist, drüber zu sprechen. Aber wenn sie merken, dass alle ihre Probleme mitbringen und dass auch die anderen Therapeuten da offen mit umgehen und dass man darüber sprechen kann, dann können sie sich da schon auch öffnen. Es ist halt individuell auch ein bisschen unterschiedlich, wie sehr schambesetzt das Thema ist und was da alles dahinter steckt.
Und ich sehe da zusätzlich auch eine große Möglichkeit drin tatsächlich, weil ich auch schon ein bisschen die Erfahrung habe, dass das Thema Sex, da haben wir gerade schon drüber geredet, in der Psychotherapie auch manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen kann. Und ich habe es auch bei meinen Klienten gemerkt, die würden von sich aus alles zum Thema machen, aber seltenst den Sex. Und wenn man das dann mal anspricht und das in eine Anamnese bettet, dann kommen da sehr, sehr viele Themen raus. Also zum Beispiel ganz klassisch bei substanzgebundenen Süchten, dass man sich kaum vorstellen kann, nüchtern Sex zu haben. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass in solchen gemischten Gruppen zwar erst dieses Schamthema natürlich da ist, aber auch jeder Einzelne da sehr dadurch profitiert, einfach weil das Thema Sex dann auch im Raum steht und jeder für sich mal gucken kann, wie ist das eigentlich bei mir? Ist es ein Thema für mich in der Therapie? Muss ich da drauf gucken oder nicht? Und ich glaube, das ist natürlich ein ziemlicher Vorteil.
Ja, absolut. Und wir erleben das auch so, dass manche Patienten eine Suchtverlagerung in Richtung stärkeres Sexualverhalten oder Pornografie nutzen, berichten. Also bei Glücksspielern zum Beispiel beobachte ich das auch nicht so ganz selten, dass es dann in die Richtung geht.
Ja, Isabel, von meinen Fragen bin ich ziemlich durch, wenn ich mir das so anschaue. Gibt es noch etwas, was du gerne loshaben möchtest, was dir wichtig ist, noch zu erwähnen?
Also wichtig wäre mir vielleicht nochmal zu sagen, dass wir hier einen Schwerpunkt haben für Verhaltenssüchte und neben Pornografienutzung auch Mediensüchte aller Art, Kauf-Shopping-Störung und Glücksspielstörung behandeln und eben Patienten mit einer suchtbezogenen Kostenzusage oder einer psychosomatischen Kostenzusage auch ein Angebot machen können. Und wenn es Fragen dazu gibt oder auch Fragen dazu, wie man zu uns kommen kann, sich die Patienten auch gerne an uns wenden können und wir können sie auch gerne unterstützen, den Weg dann zu uns zu finden. Und wir sind aktuell noch in Friedrichsdorf. Im Herbst wird die Klinik umziehen. Das heißt, wenn jemand dann nach unseren Behandlungsangeboten sucht, müssten sie nach der Salus-Klinik in Bad Nauheim suchen.
Und die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da könnt ihr euch dann auf der Seite, die finde ich auch sehr übersichtlich, gut informieren. Ja, danke Isabel, dass du dir die Zeit genommen hast und wir so viel von dir lernen durften.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.